Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
With as much seriousness as it deserves. I mean, this is a death squad ruling. This is a ruling that says that as long as you can construe it as an official or quasi-official act, you can do absolutely anything.
Es ist ein Urteil, das dem Präsidenten der USA sogar Mord durchgehen lassen würde. Das sagt die US-Journalistin Rachel Maddows über die historische Entscheidung des Supreme Court. Mit 6-3 Stimmen hat der oberste Gerichtshof der USA entschieden, dass US-Präsidenten gegen fast jede Strafverfolgung immun sind, solange die betroffenen Straftaten im Zuge der Amtsausübung passiert sind.
No one is above the law. Not even the President of the United States. Now the American people have to do what the courts should have been willing to do, but will not. The American people have to render a judgment about Donald Trump's behavior.
Der jetzige US-Präsident Joe Biden findet das so gar nicht gut. Denn für seinen Widersacher und Ex-Präsidenten Donald Trump ist es ein großer rechtlicher Erfolg.
Für Trump ist gerade viel zusammengekommen, was ihm gut in seinen Wahlkampf passt und was dramatische Auswirkungen haben könnte auf die USA und auch über die Landesgrenzen hinweg.
Wir sprechen heute darüber, wie sich dieses monumentale Urteil auf den US-Wahlkampf auswirken wird. Und darüber, wie gefährlich es darüber hinaus noch ist. Nur Aman, du bist Außenpolitik-Redakteurin und Chefin vom Dienst hier beim Standard, beobachtest unter anderem die US-Politik. Und da haben wir jetzt nur wenige Tage, nachdem es schon diesen großen Knall gegeben hat bei der ersten Präsidentschaftsdebatte zwischen Joe Biden und Donald Trump, schon den nächsten Knall gehört, nämlich ein Supreme Court-Urteil, über das Donald Trump sich doch auch freuen dürfte. Worum geht es bei diesem Urteil?
Ja, das US-Höchstgericht hat entschieden, dass für offizielle Amtshandlungen von US-Präsidenten mehr oder weniger weitreichende Immunität gilt. Also ehemalige US-PräsidentInnen können nicht für offizielle Handlungen während ihrer Amtszeit verfolgt werden. Konkret bei Donald Trump wäre es dann so, dass er nicht für jene Handlungen strafbar gemacht werden kann, die er in Ausübung seines Amtes durchgeführt hat, sondern eben nur für solche, die er als Privatmann, also zum Beispiel als Präsidentschaftskandidat, als Wahlkämpfer gesetzt hat. Der Supreme Court hat da zwar ein paar vage Beispiele genannt, zum Beispiel im Zusammenhang mit der Kommunikation zwischen dem Präsidenten und seinem Justizministerium oder mit seinem Vizepräsidenten, aber klare Richtlinien, was jetzt genau eigentlich privat und was offiziell ist, darüber hat der Supreme Court keine konkrete Entscheidung getroffen, zumindest jetzt noch nicht.
Das heißt, es wird dann Auslegungssache in der Praxis werden?
Nein, es ist so, dass die Frage einfach weitergegeben wurde vom Supreme Court an untergeordnete Gerichte. Also die müssen jetzt entscheiden, welche der Anklagepunkte sich auf offizielle und welche sich auf private Handlungen Trumps beziehen. Und gegen die kann dann auch wieder berufen werden. Vielleicht landen die dann nochmal vor dem Supreme Court. In jedem Fall bedeutet das eine ziemliche Verzögerung für ja, alle gerade laufenden Verfahren gegen Donald Trump.
Alles sehr kompliziert und langwierig. Und du sagst es schon, das Ganze ist so relevant, weil ja gegen Donald Trump mehrere Prozesse laufen, unter anderem ein sehr großer und sehr wichtiger rund um den Sturm aufs Kapitol. Heißt das, dass diese Fälle jetzt von diesem Urteil alle betroffen sind? Oder anders gefragt, wie konkret wirkt sich das jetzt aus, dieses komplizierte Urteil?
Ja, also Trumps AnwältInnen haben eben in diesem Prozess, also rund um den Sturm aufs Kapitol am 6. Jänner 2021, unter Berufung auf seine Immunität argumentiert, dass er eben nicht rechtlich für die Taten belangt werden kann, die zu seinen Pflichten als Präsident gehören. Und die zuständige Richterin hat in dem Prozess eigentlich diese Argumentation zurückgewiesen. Auch ein Berufungsgericht hat das einstimmig so entschieden, dass an diesem Argument eigentlich so rechtlich nichts dran ist. Trumps AnwältInnen sind dann ebenfalls nochmal in Berufung gegangen und der Fall ist deshalb vor dem Supreme Court gelandet. Das heißt, dieser Fall konkret ist quasi verantwortlich. Also im Rahmen dieses Falles ist eben diese Supreme Court-Entscheidung gefallen. Aber Auswirkungen hat diese Entscheidung einfach auch auf viele andere Prozesse. Also auch bei dem in Georgia wegen Wahlmanipulation anhängigen Verfahren und dem in Florida wegen illegal in seinem Privatanwesen gelagerten Geheimdokumenten. Da geht es überall um einen Zeitraum, während dessen Trump einfach noch im Amt als Präsident war und wo jetzt seine AnwältInnen argumentieren werden, das waren offizielle Handlungen.
Und diese Prozesse sind jetzt abgedreht oder werden massiv verzögert? Also was passiert jetzt mit diesen laufenden Prozessen?
Ja, jetzt müssen eben diese untergeordneten Gerichte entscheiden, was davon ist privat, was ist offiziell. Dann geht es womöglich noch einmal oder noch mehrmals in Berufung und dann wird vielleicht eben noch einmal der Supreme Court bei konkreten Fällen entscheiden. Es wird einfach alles extrem dauern. Also einige dieser Fälle haben ja jetzt noch nicht beginnen können, der Kapitolsturmprozess eben, weil diese Immunitätsfrage vorher hätte geklärt werden sollen. Also mit Entscheidungen in diesen Fällen ist ziemlich sicher nicht mehr vor der Wahl am 5. November zu rechnen, wenn sie bis dahin überhaupt starten.
Donald Trump ist ja bereits verurteilt. Im Staat New York war das wegen dieser Schweigegeldzahlungen an Stormy Daniels. Kann dieses Urteil, können diese vielen Verurteilungen, die es da gegeben hat, jetzt einfach im Nachhinein aufgehoben worden durch diese Supreme Court-Entscheidung?
Das große Problem sind die Verzögerungen, zu denen es jetzt kommt. Also eigentlich geht es im Fall, der in New York eben zu einem Urteil gelangt ist, vor kurzem rund um die Schweigegeldzahlungen an die ehemalige Pornodarstellerin Stormy Daniels. Da geht es um einen Zeitraum, in dem Trump eigentlich noch nicht US-Präsident war. Also er wollte damals eben eigentlich erst Präsident werden und sein Anwalt hat mit diesem Ziel vor Augen diese umstrittene Zahlung veranlasst. Aber im Prozess war es schon auch so, dass ZeugInnen sich auch auf Gespräche aus der Regierungszeit bezogen haben, die auch wiedergegeben haben. Und die können sich jetzt schon auch wieder auf offizielle Handlungen beziehen. Also eigentlich war die Verkündung des Strafausmaßes für 11. Juli angesetzt, aber ob das jetzt noch so kommt, ist vorerst ungewiss.
Das Team von Donald Trump hat jetzt auch schon bekannt gegeben, dass es dieses Urteil in New York anfechten will. Was dabei rauskommt, werden wir dann noch sehen. Aber Nora, wenn ich dir so zuhöre, dieses Urteil scheint schon wirklich große Sprengkraft zu haben. Das scheint schon wirklich was Historisches zu sein, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall historisch. Es beschreiben auch viele BeobachterInnen als wirklich eine Zäsur, die das Rechtsverständnis in der Hinsicht auch wirklich sehr dramatisch verändert. Also es haben auch einige die Beobachtung geteilt, dass es vorher auch anders war, also ein bisschen andersrum, dass quasi für private Handlungen eines US-Präsidenten da weniger strenge Regeln gegolten haben, dass er da so ein bisschen ausgenommen war. Aber wenn es um Offizielles geht, er natürlich Rede und Antwort und auch im Rechtssystem zur Verantwortung gezogen werden müsste. Also hier hat sich einiges verändert und es werden aber einfach noch sehr, sehr viele Rechtsstreitigkeiten auf unteren Ebenen und wahrscheinlich noch bis hin zum Supreme Court noch einmal erwartet. Also das wird uns einfach noch sehr, sehr lange beschäftigen und es gibt aber nun mal einfach eine gewisse Deadline mit dem 5. November, von der jetzt Donald Trump natürlich sehr profitiert.
Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
Reicht mein Gehalt für ein gutes Leben?
Sind Sneaker und Uhren ein gutes Investment?
Wie viel kostet eine Scheidung?
Das und vieles mehr sehen wir uns an in der dritten Staffel vom Standard-Podcast Lohnt sich das? Wir, das sind Melanie Reidel,
Annika Dang,
Alexander Amon
und Michael Windisch.
Wir sprechen mit ExpertInnen darüber, wie man sogar vom Weltuntergang profitieren kann.
Und darüber, wie mich künstliche Intelligenz reich macht und warum Geld noch immer Männersache ist.
Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr jeden Dienstag auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Nur, wir haben schon gesprochen über die politische Komponente von dem Ganzen und da müssen wir dann auch kurz über einen anderen Aspekt reden, nämlich diese Supreme Court-Richterinnen und Richter, die sind ja, ich will nicht sagen umstritten, aber die werden immer nominiert von einem Präsidenten und werden dann oft auch zugeteilt in Kategorien, ob es jetzt Konservative sind, die Trump nahestehen oder Liberale, die Biden nahestehen. Soweit ich weiß, gibt es am Supreme Court jetzt eine konservative Mehrheit, die Trump näher steht. War dieses Urteil also politisch motiviert, um ihm zu helfen?
Also bei diesem Urteil haben tatsächlich die RichterInnen mit den Stimmen der konservativen Mehrheit, also 6-3, entschieden und 3 von diesen 6 RichterInnen hat auch Trump selbst nominiert und die sind bekannt für ihre erzkonservative, sehr traditionelle Rechtsauslegung, wobei in dem Fall es tatsächlich so war, dass die von Trump nominierte Richterin Amy Coney Barrett zumindest in einer Hinsicht nicht der Meinung war, wie die anderen 5 Konservativen am Gericht. Also da ging es um die Einbringung von offiziellen Handlungen als Beweismittel. In dem Fall fand sie das gerechtfertigt, wenn es hier nur um Beweismittel geht, wenn es nicht quasi um den Anklagepunkt selbst geht. Das sah sie eben anders als die übrigen. Und ja, es gibt einfach schon manche Entscheidungen, für die man annehmen kann, dass die relativ unumstrittene Immunität während der Amtszeit sich auch auf die Zeit danach erstreckt. Also zum Beispiel, wenn es um Befehle ans Militär geht, für die auch frühere Präsidenten nicht, obwohl sie wahrscheinlich möglicherweise eher illegal waren, nicht verfolgt worden sind. Aber dass die Grenze eben jetzt so extrem weit gezogen wird vom Supreme Court, das kam schon für viele ziemlich überraschend. Und in die Debatte, ob die RichterInnen am Supreme Court wirklich auf Lebenszeit dominiert werden sollten, wird wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Bewegung kommen. Und man muss sich ja auch vor Augen führen, bis vor wenigen Jahren hat der Supreme Court einfach sehr, sehr großes Vertrauen in der Bevölkerung genossen. Und vor allem mit dem Fall des Grundsatzurteils Roe v. Wade, das eben Schwangerschaftsabbrüche bis zur Lebensfähigkeit des Fötus eigentlich ermöglicht hat. Als sie das gekippt haben, ist auch die Popularität in der Bevölkerung ziemlich gefallen. Und das wird sich jetzt wahrscheinlich auch wieder in diesem Urteil widerspiegeln.
Du hast es gerade schon angesprochen, dass sich dieses Urteil ja nicht nur auf laufende Fälle und auf die Vergangenheit auswirkt, sondern auch auf die Zukunft. Jetzt hat Donald Trump schon angekündigt, wenn er wieder Präsident wird, wonach es im Moment nach den Umfragen eher aussieht, dann wird er zumindest für kurze Zeit als eine Art Diktator agieren. Man hört immer wieder von Analysten, er wird Rache nehmen und Analystinnen allen seinen politischen Gegnern. Heißt das, wenn Trump wieder Präsident werden würde, kann er jetzt auch mit dieser Immunität mehr oder weniger rechtlich machen, was er will, ohne Konsequenzen zu befürchten?
Ja, es ist auf jeden Fall ein Urteil, das lange nachwirken wird. Das haben ja auch mehrere der RichterInnen schon bei der Anhörung betont, dass das Urteil jetzt eben nicht nur Trump betrifft, sondern alle anderen künftigen PräsidentInnen. Wir schreiben hier eine Regel für die Ewigkeit, hat auch Neil Gorsuch gesagt, der von Trump selbst nominiert ist. Ja, aber wie gesagt, wenn Trump tatsächlich wiedergewählt wird, dann hat er nicht nur diese Immunitätsfreiheiten, sondern auch eigentlich die Möglichkeit, sich eben selbst zu begnadigen und auch das Justizministerium anzuweisen, bestimmte Verfahren einzustellen. Und nochmal zu den Nachwirkungen. Also von den drei von demokratischen Präsidenten bestellten RichterInnen gab es ja eine Dissenting Opinion, die da auch ein bisschen drauf eingegangen ist, was damit alles möglich gemacht wird. Sie erklären darin, dass das Verhältnis zwischen dem Präsidenten und dem Volk, dem er dient, nun unveränderbar verrückt ist und der Präsident mehr oder weniger ein König ist, der jetzt über dem Recht steht. Und sie zählen auch ein paar Beispiele eben auf, was jetzt möglicherweise als offizielle Handlungen durchgehen könnte, dass er zum Beispiel einfach einen politischen Konkurrenten von den Navy SEALs erschießen lassen könnte, weil er halt Commander in Chief ist. Oder einen Putsch organisieren könnte oder Bestechungsgelder im Austausch für Begnadigungen annehmen könnte. Also all das wäre theoretisch in dieser Rechtsauslegung möglich. Natürlich wird es noch viele weitere Verfahren geben, die das eindeutig klären müssen. Aber das Gericht hat es eben derzeit so vage gehalten. Und es ist einfach klar, dass das lange nachwirken wird. Und ja, je weniger ein Präsident für seine Handlungen Konsequenzen zu befürchten hat, umso mehr geht eben Macht in der Gewaltenteilung von der Judikative an die Exekutive.
Eine Art Putsch kennen wir ja schon vom January 6, aber manche von diesen Szenarien sind schon wirklich bedrohlich. Eine US-Journalistin hat da auch von einem Death Squad Ruling gesprochen, eben wegen diesem Navy SEALs Beispiel, das du gesagt hast. Wenn wir nochmal auf die politische Ebene abschließend schauen, und wir haben es ja am Anfang schon kurz angesprochen, gerade erst am vergangenen Freitag hat es wirklich ein großes Erdbeben gegeben in diesem Wahlkampf mit dieser TV-Debatte, bei der Joe Biden wirklich nicht gut weggekommen ist, laut allen Analystinnen und Analysten.
Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare.
Seitdem gibt es Aufrufe für ihn zurückzutreten, damit jemand anderes womöglich besser machen kann im Wahlkampf gegen Donald Trump. Hat es da jetzt schon eine Bewegung gegeben oder wird Donald Trump jetzt gerade mit diesem Rückenwind von diesem Urteil auch den restlichen Wahlkampf leichtes Spiel haben mit Joe Biden?
Also kurz nach der Debatte gab es tatsächlich viele, auch sehr laute Stimmen, die Joe Biden zum Rückzug aufgefordert haben, unter anderem auch das Editorial Board der New York Times. Mittlerweile hat sich unter anderem sein nächstes familiäres Umfeld dafür ausgesprochen, dass er weitermacht. Es sind auch viele prominente DemokratInnen an die Öffentlichkeit gegangen und haben ihn verteidigt, haben darüber gesprochen, dass er nicht nur 90 Minuten über seine gesamte Amtszeit entscheiden können, dass das halt ein schlechter Abend, eine schlechte Performance war, aber dass er natürlich ein guter Präsident sei. Was natürlich da auch noch mit reinspielt, ist, dass Joe Biden einfach selbst diesen Schritt setzen müsste. Also er müsste sich selbst freiwillig zurückziehen, um so eine Brokered Convention im August tatsächlich möglich zu machen, was ein bisschen uncharted territory ist, aber es wäre möglich, theoretisch jetzt noch, weil einfach noch ziemlich viel Zeit ist bis zur eigentlichen Wahl am 5. November. Aber es ist eben jetzt nach diesem Wochenende nochmal unwahrscheinlicher geworden, dass er das tatsächlich macht. Auch wenn die Umfragen nochmal ein bisschen schlechter geworden sind für ihn seit der Debatte. Und schon vor der Debatte lag er in sehr wichtigen Swing States einfach hinter Donald Trump zurück.
Hast du das Gefühl, dass sich der Winter gerade ein bisschen dreht zugunsten von Trump?
Ja, also ich glaube, für Trump ist gerade viel zusammengekommen, was ihm gut in seinen Wahlkampf passt und was dramatische Auswirkungen haben könnte auf die USA und auch über die Landesgrenzen hinweg.
Roman, vielen Dank für die Analyse.
Sehr gerne.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Wir sprechen unter anderem über Teuerung, Durchfall und natürlich das große Fußballspiel heute Abend. Wenn Sie, liebe ZuhörerInnen, die journalistische Arbeit, die wir hier beim Standard machen, unterstützen möchten, dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Mehr Infos dazu gibt es auf abo.derstandard.at. Vielen Dank für jede Unterstützung und jetzt dranbleiben, es geht gleich weiter.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Seit seiner Gründung ist der Standard kritisch, besonders sich selbst gegenüber.
Guten Tag, mein Name ist Karin Bauer. Und genau deshalb arbeite ich in der Redaktion des Standard, weil ich das so von keinem anderen Medium kenne.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Teuerung in Österreich liegt im Juni bei 3% geradeaus. Das ergibt die monatliche Schnellschätzung der Statistik Austria. Im Vergleich zum Vormonat ist das ein Rückgang um 0,4 Prozentpunkte. Das entspricht dem aktuellen Trend, dass die Inflation langsam aber doch wieder zurückgeht. Eine Entspannung gibt es besonders bei Lebensmitteln und Treibstoffen. Was aber auffällig teuer wird, ist das Futter und Zubehör für Haustiere. Da beträgt die Teuerung im Jahresvergleich mehr als 30%. Zweitens, Sie haben es vielleicht schon gehört, am Gardasee in Italien gibt es einen Ausbruch von vermutlich Noroviren. Mehr als 1000 Menschen sollen dort an Übelkeit, Bauchschmerzen und Durchfall leiden. Erste Untersuchungen des Wassernetzes haben eben teilweise Noroviren nachgewiesen, teilweise aber auch nicht. Jetzt werden noch genauere Analysen vorgenommen. In der Zwischenzeit werden die Menschen vor Ort mit Wasserflaschen versorgt. Entwarnung gibt es definitiv noch nicht. Und drittens, heute am Abend ist es soweit, dann steigt das große EM-Achtelfinale mit Österreich gegen die Türkei. Laut dem österreichischen Teamchef Ralf Rangnick sind seine Jungs gut ausgeruht und top motiviert. Im türkischen Team wird mit Hakan Çalhanoğlu der wohl stärkste Spieler fehlen. Österreich geht als Favorit ins Spiel. Im zweiten Achtelfinale spielen heute die Niederlande gegen Rumänien. Das Team, das da siegreich hervorgeht, wäre dann auch der Viertelfinalgegner für Österreich. Wenn wir denn auch gewinnen. Das Spiel Österreich gegen die Niederlande beginnt heute um 21 Uhr. Im Fernsehen kann man das auf Servus TV sehen. Und wer in Echtzeit eine gute Analyse haben möchte, die oder der kann parallel auf den Standard.at Live-Ticker schauen. Den finden Sie natürlich auf derstandard.at online, gemeinsam mit allem anderen Wichtigen zum aktuellen Weltgeschehen wie immer. Falls Sie jetzt noch nicht genug von Standard-Podcasts haben und auch noch im Sportfieber sind, dann kann ich Ihnen unseren Finanzpodcast Lohnt sich das empfehlen. Da geht es in der neuen Folge darum, ob und wie man als Sportler in reich werden kann. Lohnt sich das finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Fragen für das Standard-Podcast-Team haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. In dieser Folge von Thema des Tages haben Sie Audiozitate des US-Senders MSNBC gehört. Vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Folge. Mein Name ist Tobias Holub und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Baba.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen. Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann? Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden. Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl. Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt. Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg. Das ist Inside Austria von Standard und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.